herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Wir reden heute mit einem Experten auch ein bisschen über das Träumen. Warum träumen die einen Menschen, warum träumen die anderen Menschen nicht? Was ist das Problem oder das Hindernis dahinter? Ich habe immer gehört, jeder träumt. Oder träume ich? Ich erinnere mich nicht nur. Kann ich was dagegen tun, dass ich mich auch daran erinnere? Das ist das Thema, das ich gerne mit dem Experten Dr. Volker Meissner heute gerne besprechen will. Herzlich willkommen, lieber Volker.
Danke, Alexander. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe dieses Thema aufgegriffen, weil du mal in einer Sendung so nebenbei in einer Zeile ein Wort genannt hast und so gesagt hast, manche Menschen haben nur einen B6-Mangel, die sollen das nehmen und dann träumen sie. Da dachte ich, ha! Interessantes Thema, wirklich. Mhm. Einfach nur B6 und zack, läuft. Und wo kriege ich das B6 her?
Oh, das kann man in Supplementen, also in Vitamintabletten, sich das zuführen. Ne? Da gibt es mittlerweile ordentliche Präparate auf dem Markt.
Okay.
Wobei das halt nur ein kleiner Teil von Menschen ist, ne? Wo das auf dem B6 macht, oder wo man das Vitamin B6 mit dem Nichterinnern an Träumen in Verbindung bringt. Wo man sagt, ja, denen ist es tatsächlich hilfreich, wenn sie das nehmen, wenn sie das ausgleichen, dann fangen sie an, sich an Träume wieder zu erinnern.
Für was steht denn das B6 in Bezug zum Hirn? Oder?
Das Vitamin B6 brauchst du, wenn du zum Beispiel Nervenschäden hast, wenn du Polyneuropathie, was du das kennst, eine Erkrankung hast, da nimmt man das Vitamin B6, auch für den Hörnerven ist Vitamin B6 wichtig. Das zentrale Nervensystem braucht Vitamin B6.
Hörnerv.
Der Hörnerv.
Also alle, auch die ein bisschen Probleme haben mit dem Hören, sollten ein bisschen B6.
Auch die Augennerven, also die zentralen Nerven sozusagen, die brauchen immer wieder B6, B1, B2, B6, also diese ganze
B-Komplex.
Und manche Vitamine haben halt einen speziellen Einsatzbereich im Nervenbereich. B1 zum Beispiel und B6 sind ja halt da höherwertig oder braucht man häufiger für Nervensachen. B2 und B3 brauchst du zum Beispiel auch für die Haut recht viel. Ja, B3, mit B3 kann man das Cholesterin senken. Also es gibt jede Menge gute Sachen über Vitamin B. Und das B6 ist mir irgendwann aufgefallen, dass manche Leute, die halt B6 genommen haben, sich plötzlich wieder an Träume erinnert haben. Es ist ja nicht so, dass man das studienmäßig erfasst hat, sondern das ist aufgefallen. Mhm. Medizin ist eine Empiriewissenschaft. Das heißt, die Leute erzählen was und dann findet man raus, warum das so ist. Mhm. Ja, das ist keine Vorwärtsforschung, das ist immer eine Empirie. Also ich erfahre halt etwas durch Zuhören und so. Ja. Und das ist halt bei diesen Menschen so. Aber es heißt nicht, dass jeder, der sich nicht an seine Träume erinnert, dass er mit B6 da wieder hinkäme.
Gibt es noch einen Schlafunterschied zwischen Leuten, die schlafen und träumen und sich dessen bewusst sind und anderen, das nicht bewusst sind? Hat das mit der Tiefschlafphase zu tun?
Ja, das wird sogar noch komplizierter. Also man kann träumen und das kann man auch im Schlaflabor nachweisen, dass das eine Traumphase ist, aber die Menschen erinnern sich nicht dran. Ja, dann kannst du träumen und dich daran erinnern, aber wahrscheinlich auch nicht an alle Traumphasen, die du hattest. Und erinnerst dich halt selektiv an die, die dir am meisten sozusagen im Gebälk hängen geblieben sind. Mhm. An Albträume erinnerst du dich in der Regel sehr gut. Mhm. Ja, so das, aber das soll jetzt nicht das Ziel sein. Mhm. Ja, dann gibt es Menschen, die träumen deswegen nicht, weil die eine Schlafstörung haben und gar nicht in die Schlaftiefe kommen, wo Träume einsetzen könnten. Also die kämen gar nicht auf die Idee zu träumen und damit können sie sich auch an nichts erinnern.
Der ist auch der Erholungseffekt gar nicht so groß.
Nein, die haben tatsächlich dann Tagesmüdigkeit und Ähnliches. Also die haben dann auch nur noch andere Sachen, andere Probleme als das Nicht-Träumen.
Aber wenn das ja ein Standard ist, dass ich ständig in diesem Phase bin und nicht richtig runterkomme, nicht richtig schlafe, weiß ich ja gar nicht, was eigentlich richtig schlafen wäre, weil ich es ja nicht erlebt habe.
Genau, deshalb bist du mit einer geringen Schlaftiefe zufrieden, weil du das andere gar nicht kennst.
Genau.
Ja. Aber wenn du mal richtig die Schlaftiefe kennengelernt hast, weil du zum Beispiel über einen Burnout dazu gezwungen wurdest, dich halt mal rauszunehmen und nach 2-3 Wochen gelernt hast, wirklich tief zu schlafen, loszulassen und dich einfach mal fallen zu lassen, dass du mal wirklich dich auch schlafen traust und nicht ständig alles kontrollieren willst und deshalb nicht schläfst, dann denkst du,
boah. Schon morgen.
Ja, was dann plötzlich so an Energie wiederkommt.
Ja. So, wenn ich jetzt liege, bin ich doch am Abends reingelegen und dann stehe ich morgen so auf, dann hast du gut geschlafen, oder?
Naja, wenn du dich morgens erholt fühlst, ja, dann. Wenn du morgens genauso platt bist, weil du nachts wieder 10.000 Meter Lauf gemacht hast, vor lauter Kampf, dann wird es halt nichts. Gibt's so einen Test für Leute, die nachts pressen oder knirschen. Ja? Du nimmst zwei Finger, nimmst die zwischen die Zähne. Wenn das morgens geht, ist cool. Wenn du morgens die Finger an die Zähne haust, hast du über Nacht zugebissen. Ganz einfacher Test. Also wenn morgens platt ist und verspannt, einfach mal diesen Zwei-Finger-Test machen.
Also morgens aufstehen?
Beim Aufwachen. Im Bett, zwei Finger so nehmen.
Und wieso? Wenn ich dann die ganze Nacht gebissen habe, kriege ich es nicht?
Du kriegst nicht so weit, dass die zwei Finger reinpassen.
Ah,
okay. Das ist dann so ein Hinweis, dass man... Und die haben auch Schlafprobleme, weil die eben von lauter Beißen gar nicht erst in die Entspannung kommen, die die Tiefschlafphase ermöglicht, damit du dann auch noch träumen kannst.
Mhm. Okay. Aber normal wäre für einen gesunden Menschen so zu schlafen, dass er am Morgen aufsteht, erholt aufsteht und sich auch an den Traum erinnert.
Naja, wir haben ja Phasen. Ja, wir haben oberflächliche Schlafphasen, wir haben Tiefschlafphasen, oberflächliche Phasen, Tiefschlafphasen. Das ist immer so 60, 90 Minuten, Wechsel ist ein bisschen unterschiedlich, aber so um die 90 Minuten hast du so eine Sinuskurve. Mhm. Das heißt, du hast immer wieder Phasen, normalerweise auch, wo du durchaus wach wirst und sofort wieder einschläfst. Mhm. Dann, wo du tief reingehst, dann gibt es diese REM, diese Rapid Eye Movement Phase, wo du sagst, okay, jetzt ist er wirklich weg. Ja? Mhm. Und dann tauchst du wieder auf, wirst wieder oberflächlich, kannst sogar aufwachen, wirklich. Und rumschauen, bist aber sofort wieder weg. Das ist nichts Schlimmes, das ist keine Schlafstörung, das ist ganz normal. Also diese oberflächlichen Schleife und Tiefschlafphasen wechseln sich ab. Mhm. Man sollte halt auch sich ein bisschen beobachten, in welchen Zeitabständen darf ich mich denn überhaupt wecken lassen. Ja, also wenn ich mich in der oberflächlichen Phase wecken lasse, weil ich dann schon da oben bin, da stehst du auf und ist super. Wenn du dich in der Tiefschlafphase erwischt mit dem Wecker, dann musst du auftauchen. Das ist wie bei einem, der eine Cresson-Krankheit hat, der aus 50 Meter Tiefe hochschießt. Ja, das tut erstmal weh.
Ja, aber das sieht man immer wieder, Leute, die haben grausam Mühe dann zum Aufsteigen.
Ja, dann
und der Wecker hören sie erst beim fünften Mal.
Oder? Ja, dann müssen sie schauen, dass sie vielleicht ihre Weckzeit so optimieren, dass sie sich dann wecken lassen, wenn es gut ist. Und sich nicht das erzwingen lassen, ich muss um 7 halt aufwachen, weißt du? Dann sagen sie, geh halt anders ins Bett, sodass deine Rhythmik vielleicht um 7 dann dich oben erwischt und nicht immer unten. Mhm. Ja, auch Mittagsschlaf, wenn Leute einen kurzen Mittagsschlaf machen, 20, 30, maximal 40 Minuten, dann kommen die fit raus. Mhm. Wenn die länger brauchen, das heißt, wenn die in diese Tiefschlafphase angrenzen und sich dort rausholen müssen, dann kommen die erst mal nach einer halben Stunde erst wieder an Bord, sind zwar halb angeblich wach, aber nicht leistungsfähig. Also man kann an dieser Rhythmik des Schlafes kann man sehr viel lernen, auch wie es einem geht. Und man kann auch das Leben so ein bisschen einstellen, dass man sich halt in seinem eigenen Rhythmus mal wahrnimmt und das Leben vielleicht auch mal nach dem eigenen Rhythmus formt. Also lernt, sich zwingt, früher oder später ins Bett zu gehen, damit ich später, wenn ich dann wirklich um 7 aufstehen müsste, in einer Phase aufgeweckt werde, wo es mir gut tut. Wo ich dann leicht rauskomme und sage, jupp, hier bin ich. Also da kann man viel, viel lernen. Ja, man kann auch mal ins Schlaflabor gehen und einfach mal sehen, wie oft man aufwacht, wie oft man die Luft anhält, wie lange. Hochspannend, was da immer rauskommt. Ne? So,
oh, ja.
Dass dann Leute mit einer Apnoe plötzlich entdeckt werden, die
ja, ja,
gar keine Ahnung haben, die aber nicht müde sind tagsüber, weil sie nicht träumen, weil sie nachts keine Luft kriegen.
Ja, da habe ich auch schon gehört, das sind zum Teil ja relativ lange Phasen,
ja,
wo die das Hirn nicht versorgen,
ja,
und eigentlich daraus auch weitere Krankheitsbilder wie auch Demenz entstehen können.
Ja, Demenz und Herzinfarkt und alles Mögliche, das hat schon Konsequenzen.
Ja. Unvorstellbar, oder? In der Nacht nicht zu atmen. Also, woher kommt das wieder? Übergewicht, oder?
Unter anderem. Also da gibt es ein paar so Faktoren, der Übergewicht spielt eine Rolle, auf jeden Fall.
Ja. Gehen wir zurück zum Schlafen. Also eine Lösung ist sicherlich mal zu prüfen, ob man mit einem B-Komplex, ich sage jetzt extra B-Komplex, weil B6 alleine ist das eine, Komplex hat man gleich einige Dinge, das kann helfen, also man kann das durchaus mal versuchen, ist ja nicht rezeptpflichtig, oder? So ein B-Komplex braucht eine gewisse Dosis, weil ich weiß, B1, 2 und 3 sind in der Schweiz arg minimiert von der täglichen Zulassung.
Mhm.
Muss man vielleicht auch irgendwo bei einem Facharzt oder in Deutschland bestellen?
Ja, es gibt auch Apothekenpflichtige, also die halt entsprechend von der Dosierung her höher sein dürfen.
Ah, da geht man zur Apotheke, sagt, ich habe Schlafprobleme, und dann kriegt man da ein richtiges B-Komplex, oder?
Ja, genau. Also man kann solche, die gibt es, ich kann jetzt keine Mittel nennen, die das gäbe, aber wenn man mal auf die Packung schaut und das wirklich mal austesten will und sich mal eine Zeit lang, was weiß ich, so ein, zwei Mal die Woche oder auch mal jeden Tag am Anfang 20 Milligramm Vitamin B6 zumutet, dann ist das etwas, wo der Körper seine Speicher voll fährt und dann kann man auch wieder aufhören, denn nach einer Woche weiß ich, ob ich mich an meine Träume erinnere oder nicht.
Ja.
Das war ja der Ansatz.
Ja.
Und wenn das mit den Träumen eben nicht korreliert,
ja,
dann war es nicht das B6.
Okay, dann gehen wir weiter in der Suche. Wie gehen wir dann weiter?
Ich kann mir entweder Wenn ich schon ein Smartphone habe, wir haben immer eine Sendung über Smartphones.
Ach so.
Da gibt es auch eine App, wie ich meinen Schlaf überprüfe, ob ich zum Beispiel schnarche oder ob ich die Luft anhalte oder ähnliches. Ne, vorhin schon gesagt, das kann ich mit einer Schnarch-App, ja, kann ich das überprüfen, was hochspannend ist übrigens. Mhm. Ja, und was dann ausgewertet wird. Aber wenn ich Schlafstörungen habe, muss ich auch schauen, was mache ich denn tagsüber? Oder was verarbeite ich nachts? Wenn ich mich an die Träume dann vielleicht doch erinnere, was sind das für Themen? Sind das die Themen aus meinem täglichen Umfeld? Sind das die Themen, die mit meiner Arbeit zu tun haben? Ich habe viele Leute, die schon pensioniert oder berentet sind, die immer noch von ihrer Firma träumen. Nicht unbedingt in der angenehmsten Art und Weise. Die also sozusagen ihren Stress, den sie glaubten, mit der Pensionierung oder Berentung verlassen zu haben, immer noch mit sich rumtragen und nachts abarbeiten.
Kann auch ein Trauma sein,
ne? Das von der Firma. Das können alte Traumata sein, wobei die wirklich über Jahre hinweg gehen, ne? Immer wieder das Gleiche. Mhm. Nicht gut genug Thema oder Bossing, was auch immer, was man da reinbekommt. Und da muss man nachschauen. Also der Traum oder Nicht-Träumen, das ist ja nur das Phänomen, woran ich feststellen kann, ob ich jetzt ausgeglichen bin oder nicht. Mhm. Und wenn ich Albträume habe, muss ich wirklich danach schauen, was sind das für Traumata, die ich dann auch häufig finde. Mhm. Wenn ich ganz wilde Träume habe, kann es sein, dass ein Anteil meiner Persönlichkeit halt auch mal raus will, sich endlich mal zeigen will. Also Träume von Feuer, von Erdbeben, also mit vielen Naturgewalten, die sind immer ein Hinweis oder sehr häufig ein Hinweis, dass ein Anteil meiner Persönlichkeit noch nicht gewertschätzt wird, der halt auch mal nach vorne will. Das kann mal einer sein, der sich vielleicht durchsetzen will. Niemand, der halt immer so aus Harmonie, Sucht, wie auch immer man das bezeichnet, klein beigibt, der kann sein, dass der über seine aggressiven, naturgewaltigen Träume darauf hingewiesen wird, hey, steh doch mal zu dir, steh mal auf, bring mal Energie in dein Leben, hau mal auf den Tisch.
Ja. Ja,
und dann, also man kann diese Sachen dann auch mal so rum deuten, wenn man so will, ja, interpretieren. Wenn du in deinen Träumen glücklich bist und sozusagen deinen Urlaub in den Träumen vorwegnimmst, dann würde ich nichts dran ändern. Das ist eine erholsame Sache. Ne? Dann bist du mit dir zufrieden. Und dann, weil du vorhin sagtest, bewusst träumen, es gibt dieses Lucid Dreaming. Das heißt, du bist dir bewusst, dass du träumst. Das ist so die höchste Form des Träumens, dass du wirklich dich beim Träumen erlebst und beobachtest. Das ist eine Fähigkeit, die hat nicht jeder. Die kann man zum Teil lernen.
Tatsächlich.
Aber du kannst dann Traumreisen machen und die dann sozusagen bewusst auch steuern und erleben.
Ja.
Das ist dann schon hohe Kunst.
Okay. Ja. Gut, also da haben wir diese Schlafproblematik auch. Ich meine, diese iPhone-App, gute Sache, einfach abstellen, das Elektrosmog abstellen, oder?
Man kann das, ja, du kannst einen Flugmodus, du musst ja nicht senden,
ja.
Du hast ja nur dein Mikrofon über Nacht an.
Gut, okay. Hm? Elektrosmog ist sicherlich auch das Schlafverhalten mit beeinträchtigt, also ein guter Schlafplatz aller Ehren. Ich glaube auch die Matratzen und so weiter sind sicherlich auch ein Thema.
Ja, ich habe eine Patientin gehabt, die kam wegen Halbseitenkopfschmerz zu mir und da haben wir festgestellt, dass die mit dem Kopfende ihres Bettes in der Nähe von dem 400 Volt Auslass vom Herd geschlafen hat. Ne, die schläft halt mit dem Kopf Richtung Küche.
Also so ein Arzt, wie du es bist, ist ein Detektiv,
ja? Ja, nur, klar. Wir wollen herausfinden, warum die krank sind. Wir wollen nicht wissen, was sie haben, sondern warum die Menschen diese Krankheit haben.
Ja.
Das ist ein ganz anderer Ansatz.
Also suchen, schälen und abfragen, alles Mögliche. Ja?
Und das mit dem Schlafplatz war einfach zu lösen. Weg von der Quelle.
Ja,
da ist nur und plötzlich waren die Kopfschmerzen weg. Ja. Also manchmal geht es so einfach.
Ja, ja. Ein Thema ist, glaube ich, auch noch so Wasseradern-Geschichten.
Gibt es auch Geopathie, Wasseradern, ja, solche energetische Störungen.
Okay. Ja. Aber wenn wir einfach wirklich nur auf den Körper zurückgehen, dann kann es eben dieser eine oder andere Mangel sein, das Tagesverarbeiten vom Traumas oder geschäftliche Dinge, die einen in diese Endlosschleife halten, die uns nicht loslassen.
Spätes Essen.
Spätes Essen?
Spätes Essen auch.
Ich schlafe herrlich, wenn ich voll gegessen habe.
Aber du hast dann keine Schlaftiefe. Das ist mein Alkohol auch. Alkohol fördert das Einschlafen, aber macht eine miserable Schlaftiefe. Das heißt, die Erholung in dem Schlaf
ist minimal. Das ist für praktisch alle Menschen gleich. Also sollte man nicht allzu spät essen.
Die Wirkung ist gleich, aber die Intensität der Wirkung ist unterschiedlich.
Ah.
Aber die Wirkung ist gleich. Alle schlafen nach dem Rotwein besser ein. Ja, das ist ähnlich wie Fernsehen. Also man schläft besser ein während des Fernsehens und hinterher schläfst du halt nicht mehr. Das ist beim Wein ähnlich oder beim Bier.
Einfluss vom Fernsehen auf das Schlafen?
Fernsehen hat eine ganz eigenartige Eigenschaft. Die Muskeln bei uns entspannen sich vor dem Fernsehschirm anders, als wenn man was liest. Also wenn du nur rumsitzt und was liest, bist du relativ in deiner körperlichen Struktur fest. wenn du vor bewegten Bildern dich aufhältst, haben die Muskeln eine völlig andere Entspannungstiefe. Das heißt, du kommst viel schlechter aus der Couch oder aus dem Sessel raus, als wenn du nur liest.
Wie kannst du dir das erklären?
Das geht um die Frequenzen. Die Muskeln haben sozusagen ihre Bewegungsmuster schon von außen und müssen das nicht mehr selber herstellen. Das ist ja schon getan, kann ich abtauchen.
Ja.
Und das verändert auch die Schlaftiefe.
Ah.
Ja, dann kommt noch die Zirbeldrüse dazu, das blaue Licht, das durch die LED-Bildschirme uns da auch immer zugemutet wird. Das verändert die Schlaftiefe auch und die Schlafqualität natürlich insgesamt auch von den Bildern her. Weil das blaue Licht signalisiert dem Körper, es ist Morgendämmerung. Das heißt, er bleibt gar nicht tief, weil er sagt, es ist ja schon morgen.
Das heißt, die Melatoninproduktion wird zurückgefahren.
Die Melatoninproduktion, genau. Also es gibt viele, viele Faktoren,
was schlafen denn so viele Leute, die 2-3 Stunden am Abend Fernsehen schauen, gehen ins Bett und schlafen? Gut, ich weiß nicht, wie das Verhalten in der Nacht dann
bleiben,
ist.
Aber bleiben aber dann oberflächlich, genau, das ist wie Alkohol.
Müsste man dann nicht so eine Folie über den Fernsehbildschirm setzen, die das Blaulicht rausfiltert?
Oder halt, ich habe mittlerweile auch Monitore, wo man diese Nightshift ähnlich wie beim Smartphone einschalten kann. Und man sagt, ab einer bestimmten Zeit wird halt das Blaulicht runtergefahren. Mhm. Es sieht dann etwas gelblicher aus alles. Es ist manchmal nicht so scharf, weil der Kontrast halt über das Blaulicht erzeugt wird. Das heißt, man hat ein bisschen Verpixeltes, aber halt weichere Farben.
Jetzt kommt mir zwar gerade etwas in den Sinn, es gibt auch diese gelben Brillen, die das Blaulicht rausfiltern.
Genau.
Also eigentlich müsste man mit so einer gelben Brille Fernsehen schauen. Und dann hätte man eigentlich die Chance, viel tiefer zu schlafen, weil eben dieses Blaulichtanteil vom Fernsehschauen mich nicht beeinträchtigt.
Genau,
das ist aber eine gute Hilfe.
Genau, das eine Effekt, was ich damit nicht wegnehme, das sind die bewegten Bilder, die mich halt sozusagen in der Muskulatur tiefer treffen und dann hinterher diese Oberflächlichkeit des Schlafes erzeugen. Es geht ja nicht nur ums Einschlafen. Wenn ich einen Schlafrhythmus erzeugen will, einen natürlichen Schlafrhythmus erzeugen will, dann muss ich 1-2 Stunden, bevor ich ins Bett gehe, mit digitalen Endgeräten aufhören, mit Bildschirmen aufhören, die bewegte Bilder zeigen. Ich kann noch was lesen, bei einem normalen gelblichen Licht kann ich noch was lesen. Da werde ich dann insgesamt müder, aber ich habe eben nicht diese Reaktionen im Kopf.
Ja.
Ja? Wenn ich bewegte Bilder habe oder Blaulicht, ist es ganz anders. Wenn ich dann auch noch spät meinen Darm belaste, dann habe ich sozusagen kämpfe ich gegen meinen eigenen Stoffwechsel. Das heißt, ich kämpfe gegen das, was der Darm in der Zeit produziert. Und wenn das Fuselalkohole sind, dann bin ich halt auch noch nachts ein bisschen beduselt im wahrsten Sinn des Wortes und bin dann im Rausch und muss halt den Kater morgens dann sozusagen ausschlafen. Also Schlaf ist nicht so einfach. Die Schlaflabore erzählen eben auch, die messen halt Schlaftiefen. Die messen den Sauerstoffgehalt, ja, wo man sieht, aha, das ist ein Mensch, der wacht 30 Mal auf, aber hat einen hohen Sauerstoffgehalt und hat auch beim EKG keine Veränderung. Und man sagt, ja, ist doch super, passt. Und andere haben eben relativ unregelmäßigen Schlaf, sinken im Sauerstoffgehalt des Blutes ab, wo man weiß, in der Zeit hat das Hirn offensichtlich auch zu wenig, ne, und hat entsprechende Tagesmüdigkeit. Das kann man messen. Aber ich denke, wenn sich jeder so ein bisschen darum kümmert, wie er tagsüber drauf ist, ob er bestimmte Tiefs hat, also wenn jemand Nachmittag, also schon platt in den Morgen geht und dann nochmal so ein Leistungstief draufsetzt, ja, so zwischen 3:30 und 4 typischerweise, dann muss man nachschauen, wie hoch ist denn der Stresspegel von dem. Und da muss ich halt mal einen Speicheltest machen, muss halt mal Cortison, Adrenalin und solche Sachen prüfen. Und dann werde ich sehen, dass der irgendwie eine ausgelutschte Nebenniere hat. Die kann auch zu einer Schlafstörung führen.
Das ist wieder ein nächstes Fass aufgemacht.
Ja, aber der Schlaf ist halt komplex. Das ist ein Symptom.
Ja, ja, ja. Aber auch die Hormongeschichte ist also so ein Riesenkomplex, weil da stelle ich auch fest, auch mit vielen Interviews, dass man eigentlich über die Hormone, die meisten Leute nichts wissen. Gar nichts wissen und eigentlich mit diesen Prohormonen und Zusätzen und Salben unglaublich viel machbar wäre, um die Nebenniere wieder anzustoßen, selber in die Produktion zu kommen. Gestern war eine Dame da, die sagt, sie hat seit 10 Jahren Wechseljahrproblematiken und sie wisse nicht mehr, was tun. Da habe ich gefragt, ob sie mal einen Hormonstatus bestimmt hat, sich mit einer Fachexpertin, noch nie gehört. Sowas. Und das sind schon 10 Jahre Leid.
Ja. Da muss man auch sagen, die Quellen wären ja schon da. Also,
ja. Schon. Also gut, das ist ein weiteres Bild. Aber fassen wir noch was zusammen. Die meisten Menschen sitzen abends vorm Fernsehen. Wir sollten wirklich schauen, dass wir, bevor wir ins Bett gehen, vielleicht noch, du sagst, 1-2 Stunden, keine digitale, oder eine gelbe Brille. und vielleicht dann noch eine halbe Stunde lesen, bevor man ins Bett geht, oder vielleicht noch schnell eine halbe Stunde raus in die Luft und spazieren gehen.
Das ist es. Die Energie, die ich in den Muskeln gespeichert habe tagsüber, abends vergeuden durch einen Spaziergang. Ist sowas von wohlbringend. Ja, entspannend, weil ich diese Energie nachts nicht mit meinen kleinen Kaumuskeln dann wieder wegbringe.
Aber wenn du diese Sofawärme schon in dir trägst und jetzt nochmals raus, ist schon hart. Gut, wir werden nicht alle Lösungen bringen können. Dann sagst du doch, am Abend spät noch zu essen, zu viel zu essen, verhindert, dass wir wirklich tief runterkommen im Schlafmodus.
Ja, was natürlich schade ist. Das verändert sozusagen die kontinuierliche Schlaftiefe, ne? Die wird immer schlechter.
Wie viele Stunden heißt das, bevor man ins Bett geht, sollte man nichts mehr essen?
Also in der Regel wird empfohlen 3 bis 4 Stunden vorher, das schon. Hm? Es hängt auch ein bisschen was davon ab, was ich esse. Ich kann ein Gemüse, also was weiß ich, ein Brokkoli oder ein Kohl oder sowas, kann ich auch spät noch essen. Das ist keine echte Herausforderung für die Verdauung. Wenn ich abends noch einen Fisch esse, der ewig lange da im Gedärm rumliegt oder im Magen oder auch eine Pizza, da habe ich dann echt zu tun damit.
Mhm. Okay, und das verhindert, dass ich richtig runterkomme. Ja, das sind aber jetzt viele, viele Ansätze. Ich denke, jeder von uns, ich wie auch Sie vielleicht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, finden hier einen Ansatz, um eine bessere Schlafqualität zu bekommen. Und nicht zu vergessen ist dieser ganze B-Komplex. Ja.
Auch mit, natürlich. Mhm. Es ist ein Versuch wert, auf jeden Fall.
Ja. Super. Also herzlichen Dank. Hast du noch etwas zuzufügen?
Nicht nur jeder ist für seinen Schlaf verantwortlich. Und ich sage, Schlaf ist etwas, was wir brauchen, weil wir sonst einfach verblöden. Also das Hirn repariert sich im Schlaf, dafür ist der Schlaf auch da. Mhm. Und es gibt wirklich Langzeitstudien, dass Leute, die regelmäßig schlafen, das heißt nicht lange schlafen, das heißt intensiv Qualitätsschlaf haben, dass die eben deutlich länger hellwach bleiben im Kopf. Und andere, die auch durchaus lang schlafen, aber schlecht, früher dement werden. Aufpassen.
Hm? Ich mache noch ganz kurz eine Klammer auf, das ist auch noch interessant gewesen. Ich hatte mal den Dr. Erwin Thoma da, der baut Holzhäuser. Und der hat eine Studie gemacht an der Universität mit Schlafverhalten, mit Leuten, die in einem solchen Holzhaus sind, ohne Leim, ohne Kleber. Und die haben in der Nacht für eine ganze Stunde weniger Herzschläge. Das ist schon verrückt.
Ja.
Das ist eine ganz andere Tiefe, die kann ich mir
ganz anders.
Kann man sich gar nicht vorstellen, sowas.
Ja.
Danke herzlich. Ihnen alles Gute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Schlaf, einen wunderbaren Traum. Und sollte das eben nicht so sein, sind Sie heute vielleicht ein bisschen sensibler darüber geworden, dass es noch Punkte gibt in unserem Leben, die wir optimieren können, um noch besser uns zu erholen. Der Schlaf ist ganz wichtig, hat uns der Arzt gesagt. Und daher sollten wir die Aufmerksamkeit auf einen guten Schlaf auch lenken. Alles Gute und auf Wiedersehen miteinander.